Diese Folge wird euch präsentiert von SRAM. Mit dem GPS-Radcomputer Hammerhead Karoo nutzt ihr die volle Integration des SRAM-Ökosystems. Dank der Kommunikation zwischen Computer, Schaltung und den ZIP-Laufrädern behaltet ihr den Status aller Komponenten wie Ladestand, Übersetzung oder Luftdruck im Blick und könnt euch voll auf euer Training fokussieren. Und als Hörerin bzw. Hörer unseres Podcasts bekommt ihr beim Kauf eines Hammerhead Karoo einen Hammerhead Pulsecode kostenlos dazu. Geht dazu jetzt auf hammerhead.io, legt den Hammerhead Karoo sowie den Hammerhead Pulsecode in euren Warenkorb und nutzt beim Bezahlen den Code ROADBIKE-HRM. Den Link und den Code findet ihr auch in den Shownotes.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Den ganzen Tag lang einfach nur Fahrrad fahren und das am besten sogar noch mehrere Tage am Stück. Ja, wenn das euer heimlicher Lebenstraum ist, dann herzlich willkommen zu unserer Ultracycling-Folge. Was ist eigentlich Ultracycling? Wie macht man das? Was gibt es da für Events? Was ist die Faszination? Wie bereitet man sich darauf vor? Wie steht man sowas durch? Herzlich willkommen zu dieser Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, und über Ultracycling kann man natürlich nur sprechen, wenn man es mal gemacht hat. Da mir das eigentlich noch so ein bisschen aussteht, habe ich heute zwei Gäste im Podcast-Studio, die sich mit Ultracycling, ja, würde ich sagen, mehr als auskennen. Zum einen mein Bike X und Roadbike-Kollege Tom Terbeck. Servus.
Ja, hi, grüß euch.
Ja, und du sagst schon richtig euch. Wir haben noch weibliche Unterstützung. Sophie Mangertseder ist bei uns zu Gast. Hallo Sophie.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Sophie, die dich nicht kennen, magst du vielleicht mal sagen, woher du kommst, wie du im Radsport ja groß geworden bist und warum dich warum dich Ultracycling gepackt hat, da kommen wir später noch zu, aber was du so im Ultracycling konkret schon angestellt hast.
Okay, ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Wie gesagt, ich heiße Sophie, ich bin 28 und ich komme aus Niederbayern, also einem kleinen Kaff. Und ich fahre schon ziemlich lange Rad. Ich habe angefangen 2010 mit ganz klassischen Straßenrennen, bin dann Bahnrennen gefahren, bis ich 18, 19 war. Und mit Ausbildung und dann Studium habe ich halt irgendwann entschieden, dass ich aufhöre oder dass es für mich nicht das Richtige ist, Profisportler zu werden. Und ich habe aber nie aufgehört, Rad zu fahren und bin dann in die Fixie-Szene so abgerutscht und bin Retro-Crits und so Sachen gefahren. Also wirklich nur Spaß, Spaßrennen. Und viele Freunde von mir haben dann angefangen, immer längere Strecken zu fahren. Und eine Freundin ist von mir ist das TCA irgendwann gefahren. Und über die und über diesen Kontakt bin ich dann so in die Ultra-Szene gekommen und habe halt angefangen, immer längere Strecken zu fahren. Erstmal irgendwie mit meinem Papa Vetternrundern, ja genau, das war eins von den ersten, das ich gefahren bin, das ist so 300 Kilometer um den See, dann sind wir Stöcke proven, das sind 500 Kilometer von Trondheim nach Oslo, Es bin ich mal gefahren, 2018 glaube ich war das, und so bin ich immer längere Strecken gefahren, und dann habe ich irgendwann mal die Freundin gefragt, die eben TCA und sowas schon mal gefahren ist, ob sie mit mir ein Ultra fahren würde, weil ich es halt mir nicht zugetraut habe alleine, und dann sind wir vor 3 Jahren Transbalkan zusammen gefahren, das ist ein Mountainbike-Rennen, das sind so 1300 Kilometer und um die 30.000 Höhenmeter, und das bin ich eben mit ihrem Team gefahren. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann von da an habe ich halt immer mehr Rennen gemacht. Und im gleichen Jahr bin ich noch Istrien gefahren. Das ist so ein Tagesding, das sind 400 Kilometer mit dem Gravelbike. Und dann letztes Jahr bin ich im Race Across Germany gefahren. Das sind 1000 Kilometer, das sind wir auch am Stück gefahren. Das bin ich auch im Team mit einer Freundin gefahren. Und dieses Jahr war dann meine Challenge, die ich mir gesetzt habe, halt alleine mein großes Rennen zu fahren. Und das war dann eben das Transcontinental. Und jetzt bin ich diesen Sommer gefahren und als Vorbereitung noch Unknown Race, sind auch um die 1000 und Dead Ends of Cake, das sind um die 500 Kilometer, auch so ein Eintagesding, ja. Also mittlerweile habe ich ein paar gemacht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Expertin bin, aber ein paar habe ich schon gemacht.
Also auf jeden Fall mehr als ich. Ich habe so ein, also als Event habe ich sowas noch gar nicht gemacht. Also das längste Event müsste bei mir der Ötztaler Radmarathon gewesen sein, 230 Kilometer. Da kann man sich ja auch streiten, wo hört eigentlich Langstrecke auf und wo fängt Ultracycling an? Da kommen wir auch noch zu. Ich habe tatsächlich vor, nächstes Jahr beim Peaks and Plains an den Start zu gehen im Harz. Das sind auch 550 Kilometer, ich glaube fast 8000 Höhenmeter. Auch mit einem guten Freund im Zweierteam, also so ein bisschen wie bei dir. Und Tom hat jetzt, während du erzählt hast, schon die ganze Zeit so genickt und so ein Leuchten in den Augen gehabt. Ich glaube, Tom, du hast auch so an deine Ultra-Cycling-Events da auch schon so ein bisschen gedacht. Du hast ja auch schon vierstellige Kilometer zurückgelegt, wenn ich es richtig weiß.
Ja, also mit der Zeit kommt ja immer das eine oder andere hinzu. Unter anderem das Bright Midnight in Norwegen oder den Super Berlin Express hier in Deutschland. Asa Epic war dieses Jahr in den Niederlanden, was dann auch durch Deutschland führte. Und und die Pläne für nächstes Jahr stehen. Ich habe einen Startplatz gekriegt für Gravelbirds in Portugal. Und ist jetzt auch ganz frisch, freue ich mich drauf. Ja, und die Vorbereitung geht dann so langsam los, ne?
Das ist eigentlich schon das Stichwort. Vorbereitung, also wir wollen, wie gesagt, darüber sprechen, wie bereitet man sich auf sowas überhaupt vor? Wie trainiert man, wie ernährt man sich? Wie setzt man dann so ein Event auch um in Sachen Material, Pacing, mentale Stärke? Da könnt ihr, glaube ich, sehr viel berichten, weil habt ihr bestimmt auch schon das ein oder andere Low erlebt und das gehört ja auch dazu. Jetzt hatte ich gerade schon so diese Frage in den Raum gestellt, wo hört eigentlich Langstrecke auf, wo fängt Ultracycling an? Habt ihr da für euch eine Definition oder ist das fließend?
Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich habe eben in der Vorbereitung auf dem Podcast das mal gegoogelt, weil ich mir selber nicht sicher war, was halt die echte Definition ist. Weil ich hätte auch gedacht, so vielleicht, was man in einem Tag fahren kann, ohne schlafen, wäre irgendwie eine lange Strecke und dann Ultra ist, wenn man halt mehrere Tage unterwegs ist. Aber eben, was ChatGPT sagt, das ist irgendwie bei so 1200 Kilometer der Switch. Aber ich finde eben, wenn ich jetzt sowas wie Fett dann 300 Kilometer, dann ist es ja definitiv Langstrecke, aber ich würde das jetzt noch nicht als Ultra bezeichnen, weil man das ja in also nicht 10 Stunden oder sowas locker fahren kann. Wäre jetzt mal meine.
Da ist schon gefühlt was dran. Und wirklich so ein Punkt für mich selber habe ich gar nicht definiert. Für mich war es irgendwann mal so rein vom Kopf her, ab 200 ist Langstrecke halt. Aber halt Ultra sehe ich auch eher dann wirklich, ja, bei mir wäre so die Grenze. Das ist aber halt nur meine persönliche Einschätzung und nicht ChatGPT. Irgendwo ab 500 aufwärts. Mhm. Weil da brauchst du schon bestimmt 24 Stunden, langsam aber sicher, um unterwegs zu sein. Und dann kommst du auch in so einen mentalen Flow, dass du so ein bisschen raus aus dieser normalen Welt bist. Und ich glaube, dann fängt so die Grenze an zum Ultracycling. Mhm. Ist meine persönliche Definition.
Ich hätte es, glaube ich, auch irgendwie so an der 500-Kilometer-Marke festgemacht. Wobei ich sagen muss, wir haben ja auch schon den Podcast vor knapp 2 Jahren gehabt, wo ich mit einem sehr guten Freund von Frankfurt am Main nach Berlin gefahren bin an einem Tag. Das waren 540 Kilometer. Da würde ich jetzt aber komischerweise nicht sagen, dass das Ultracycling war, sondern das war für mich eher Langstrecke, weil wir sind halt sehr, sehr früh morgens gestartet, gegen 3 Uhr und waren dann 2 Uhr nachts da. Also wir haben nicht geschlafen unterwegs. Ich würde jetzt aber sagen, wenn du 500 Kilometer fährst und die Fahrt geht erst 17, 18, 19 Uhr los und du musst durch die Nacht durch, würde ich das, glaube ich, sogar auch schon fast als Ultracycling werten, auch wenn es vielleicht dann nur 450 Kilometer Gravel sind. Das kommt ja auch noch dazu. Wie lange ist man unterwegs? Ich meine, 500 Kilometer flach sind was anderes als 400 Kilometer durchs Hochgebirge.
Ja, die Frage ist, was ist die Definition Ultra? Was beinhaltet Ultra? Also für mich.
Ultra kommt vor Hyper, glaube ich. Das wäre dann die Steigung Hypercycling.
Interessanter Begriff. Aber also Ultra ist für mich einfach so, dass irgendwie alles zusammenkommt, womit du dich wirklich intensiv beschäftigen musst, wie halt durch die Nacht fahren, was benötigst du da? Du bist also eigentlich raus aus diesem normalen Fahren, sag ich mal. Und du hast viel mehr Anforderungen an deinem Fahrprofil als jetzt ein normaler Radfahrer, der vielleicht 200 Kilometer fährt. Also so würde ich vielleicht so dieses Wort Ultra angehen.
Vor allem, wenn man Bikepacken geht, ja, zum Urlaub, dann ist es ja auch nicht gleich Ultracycling, wenn man jetzt ganz normal schläft. Ich finde, da kann man ja auch 2000 Kilometer fahren, aber man hat ja Tagesetappen. fast ja dann, können ja 1000 Kilometer sein, die man innerhalb von ein paar Tagen durch, also fährt, aber man hat kein Ultra, weil eben dieses Schlafmangel fehlt, diese, man hat nicht, man ist nicht körperlich und mental so am Limit. Mhm. Und das macht ja auch nochmal einen Unterschied.
Mhm. Ich habe ja so das Gefühl, dass das Ultracycling oder das so, ja, Langstrecke und Ultracycling so seit Corona extrem geboomt hat. Und ich merke es auch bei mir selber. Ich habe so seit 2020 habe ich dann angefangen, so mehr solche, ja, langen, krassen Sachen zu machen. Also früher bin ich, so wie du, Sophie, auch mehr Rennen gefahren. Da war ganz oft so nach 4 Stunden Training waren bei mir die Lichter aus, weil da bin ich halt selten länger gefahren. Mittlerweile merke ich bei mir, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Stunden eigentlich jetzt kein Problem, wenn man sich vernünftig darauf vorbereitet und isst und trinkt vor allem. Ich überlege manchmal so, boah, was macht für mich eigentlich diese Faszination am Ultracycling aus? Weil eigentlich ist es ja, sich auf Knopfdruck einmal komplett aus dem Leben zu schießen und dann mit den Folgen dessen, was man da getan hat, körperlich wie auch mental, mindestens mal eine Woche noch leben zu müssen. Also nach dieser Frankfurt-Berlin-Nummer habe ich, glaube ich, eine Woche gebraucht, bis ich wieder so einigermaßen, ja, ich würde sagen, normal war, was so Kraft und Energie und ja auch Schlafdefizit angeht, weil auch wenn wir keine ganze Nacht durchgefahren sind, die Nacht danach habe ich natürlich trotzdem fast gar nicht geschlafen, weil der Körper ist so fertig. Also man weiß eigentlich, boah, mir wird es danach richtig, richtig schlecht gehen und trotzdem macht man es. Was sind für euch die Gründe, dass ihr euch sowas ja nicht nur einmal angetan habt, sondern das regelmäßig macht?
Also für mich ist es irgendwo dieses, weil man startet irgendwo und ich irgendwann waren halt mit zwei, ich weiß noch den Tag, als ich das erste Mal 200 Kilometer gefahren bin und das war so ein Riesending für mich und ich war mega stolz danach und dann merkt man kann das und dann ist ja klar, man will eine neue Challenge und dann fährt man 300, dann fährt man 500 und für mich ist das dieses Gefühl, dass man sich immer wieder was beweisen kann, was man niemals glaubt, man kann es machen. Ich weiß noch, vor dem Transbalkan, ich habe mir das so oft durchgerechnet und für mich war ganz klar, ich niemals im Leben kann ich so lang, so viel Höhenmeter fahren. Und irgendwie geht es halt trotzdem und man fährt und man ist in einem Tief drin und man kommt aus dem Tief jeden Tag und jede Stunde wieder raus. Und ich finde, für mich ist das halt so ein mega krasses Gefühl, dass man einfach jedes Mal wieder über sich hinaus wächst. Und das macht mir irgendwie Spaß.
Ja, kann ich so 1:1 unterschreiben. Also für mich ist es halt auch so dieses, diese Ansporn, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich mich treiben? Wozu bin ich in der Lage? Und das ist auch dieses, du lernst dich ja auf solchen Touren viel besser noch selber kennen. Also wenn du es noch nie gemacht hast, echt mal machen. Man lernt unheimlich viel. Aber das war halt dann auch bei mir am Anfang so. Meine erste lange Challenge war die Ruhr to North Sea Challenge. War mit dem Rennrad hier von Duisburg zur Nordsee, 300 Kilometer an einem Tag. War natürlich alles organisiert mit irgendwelchen Pausenstationen unterwegs. Aber die Strecke musstest du ja halt doch mal fahren. Und da bin ich mit einem Freund die Geschichte angegangen. Und das war so, ja, wir müssen uns um nicht viel Sorgen machen, aber wir müssen die Strecke halt doch fahren. Und da kam am Ende, als wir angekommen sind, das erste Mal dieses Gefühl auf, wir haben uns wirklich so ein bisschen, wie du schon sagtest, aus dem Leben geschossen, völlig fertig. Ich glaube, von den 300 Kilometern waren 250 mit Gegenwind. Das ist dann schon so ein Höllenritt. Aber ja, du leidest irgendwo, aber du hast kurz darauf schon wieder Bock, wieder so eine Geschichte zu machen. Wieder auf Langstrecke zu gehen. Es macht einen Ticken süchtig, finde ich. Und so hat sich dann mit der Zeit entwickelt. Ne? Und habe dann ein Event so nach dem anderen gefahren. Aber die Motivation grundsätzlich ist genauso, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich mich treiben?
Da kommt die Werbekarawane.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Für unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer haben wir ein besonderes Angebot. Ihr könnt 2 Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis testen. Geht dazu auf www.roadbike.de/podcast-abo und sichert euch 2 Ausgaben voll mit Neuheiten, Tests, Hintergründen, Trainingstipps und Reisen rund ums Rennradfahren. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Lesen unseres Roadbike-Magazins und natürlich mit der weiteren Podcast-Folge. Das war die Werbekarawane.
Ich finde, das Spannende daran ist ja immer, dass wenn man dann so eine Marke erreicht hat, und das fängt ja schon an, wenn man auf ganz kleiner Flamme das Rennradfahren für sich entdeckt und 50 Kilometer geschafft hat, dann sagt man, ah, jetzt 70 und dann die 100 und dann die 150. Das ist ja beim Ultracycling wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass man sagt, naja, okay, jetzt bin ich irgendwie 700 Kilometer gefahren, da kann das nächste Event ja nicht 600 sein, sondern das müssen ja dann mindestens 750, 800 sein. Bei mir war lustigerweise nach diesem Frankfurt-Berlin, dass ich so gesagt habe, boah nee, also 500 Kilometer, sorry, aber das reicht. Also mehr muss man nicht fahren, alles andere ist ungesund. Und ich fahre ja die Strecke nach Berlin von Frankfurt regelmäßiger mit der Bahn oder auch mit dem Auto, um eben meine Familie in Berlin zu besuchen. Und irgendwie so, ich glaube, nach anderthalb Jahren fuhr ich mal so auf Berlin zu und da kam dann immer so, auch weil es schon dunkel war, diese Erinnerung wieder hoch. Und da habe ich so gedacht, ah ja, war schon geil. Also irgendwie müsste man sowas nur noch einen Zacken schärfer nochmal irgendwie machen. Aber bei mir hat es wirklich anderthalb Jahre gedauert, bis ich von diesem Erlebnis geheilt war. Was ich gesagt habe, ah ja, war doch ganz gut, muss nochmal passieren.
Aber ich habe das ähnlich, ich bin das Race Across, also so ich bin das Race Across Germany gefahren, jetzt eine 1200 Kilometer, glaube ich. Und da habe ich nach wie vor das Gefühl, ich will, glaube ich, nie wieder sowas am Stück fahren. Weil wir sind, ich glaube, wir waren 58 Stunden unterwegs, hatten so 48 Stunden Fahrzeit und durch zwei Nächte durchfahren, ohne wirklich zu schlafen. Also wir haben, glaube ich, ein paar Mal so Powernaps gemacht, aber nur einmal wirklich habe ich geschlafen, so 20 Minuten auf die ganze Zeit. Und für mich war das schon, mir hat der Spaß gefehlt. Und da, oder ich habe sehr, sehr viel gelitten, glaube mehr als die Hälfte der Zeit. Und da dachte ich mir so, okay, wenn ich es nicht mache, weil es mir Spaß macht, dann muss es auch nicht sein. Also ich habe wirklich auch diesen Punkt dann mal erreicht, wo ich mir dachte, okay, es gibt ein Limit, was keinen Spaß mehr macht. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, wann es wiederkommt, ob ich das nochmal machen will, aber momentan bin ich so, nee, das dankt. Irgendwie so 24 Stunden, 30 Stunden, okay, aber mehr muss nicht sein.
Ja, du brauchst aber auch wirklich zwischendurch Pausen. Also ich habe es auch mit Powernaps mittlerweile ganz gut drauf, denke ich. Das ist aber halt auch ein Learning. Also das kann nicht jeder von vornherein sich einfach hinsetzen, Augen zu und dann schläft man 20 Minuten und ist danach wieder fit. Also bei mir war es halt auch ein Learning. Aber generell habe ich halt auch gelernt, du brauchst Pausen. Du brauchst eine vernünftige Pause zwischendurch. Ich bin auch nicht so der beste Esser auf dem Fahrrad. Das ist bei mir eigentlich somit das größte Manko. Und ich brauche dann halt eine vernünftige Pause. Ob ich das dann kombiniere mit eben Essen, vernünftig mal schlafen, 2 Stunden, das hilft mir schon mal weiter. Aber also wirklich so 2 Tage, Nächte durchfahren, das ist schon krass ohne Schlaf.
Also ich weiß nur, das Längste, was ich mal wach war, und da bin ich aber nicht Fahrrad gefahren, das war, als ich nach Australien geflogen bin. Das waren irgendwie fast 48 Stunden, weil ich im Flieger einfach nicht schlafen konnte, weil ich bin 1,94 Meter groß in so einem normalen Economy-Seat ohne Beinfreiheit. Geht es dann schlecht? Und da war wirklich, wir waren dann in der Hotellobby und hatten aber noch ungefähr eine Stunde oder zwei, bis wir aufs Zimmer konnten, weil unsere Zimmer noch nicht fertig waren. Und da bin ich einfach hardcore in der Lobby eingepennt, bis meine Frau mich irgendwann wachgerüttelt hat und meinte, hier, ich habe die Zimmerkarte. Und dann bin ich einfach nur ihr hinterher aufs Zimmer geschlurft und bin mit Schuhen ins Bett gefallen und da ging gar nichts mehr. Und als ich dann irgendwie, ich glaube, am nächsten Morgen dann runter wollte zum Frühstück, musste ich erstmal nach dem Weg fragen, weil ich nicht wusste, wie der Weg war, den ich Abend vorher hochgegangen bin. Keine Ahnung, wie das jetzt wäre, wäre ich da noch 500, 600, 700 Kilometer Fahrrad gefahren in der Zeit. Also möchte ich mir gar nicht ausmalen.
Er ist auch nicht ungefährlich, ne?
Ja.
Also so ein Sekundenschlag auf Fahrrad, der ist nicht zu unterschätzen. Und dann, also wenn du es dann merkst in dem Moment, oh shit, war nicht gut, dann wird Zeit, dass du anhältst. Also die Gefahr ist so groß. Also ich habe es in Brandenburg erlebt, wo wir da so eine dunkle Langstraße entlang gerollt sind und dann kam der Wildwechsel und dann wurde es brenzlig und dieses Zusammenzucken und du realisierst es in dem Moment gar nicht, fährst ein paar Meter und denkst dann, jetzt wird's hart. Also eine gewisse Sicherheit sollte schon da sein. Also einschlafen am Fahrrad kommt nicht so gut.
Was glaubt ihr, warum liegt so Langstrecke und Ultracycling gerade so? Also ich habe das Gefühl, das liegt gerade im Trend. Also seit Corona überbieten sich ja die Leute mit ihren Kilometerleistungen. Und früher konntest du irgendwie sagen, oh, ich bin 200 Kilometer gefahren. Da hat man ja gesagt, oh, wow. So, und heute kriegst du ja nicht mal ein müdes Lächeln dafür, gefühlt. Was glaubt ihr, warum ist das so ein Trend unserer Zeit, dass alle immer länger, höher und weiter fahren wollen?
Ich glaube, weil es einerseits jeder machen kann, weil wenn man ein Rad hat, was ja seit Corona sehr, sehr viele Leute haben, dann gibt es ja eigentlich kein Limit. Man hat sein Tacho, man kann überall hinfahren, sich eine Route planen und es ist ja relativ einfach eigentlich, dass man einfach drauf losfährt. Und ich denke halt auch ganz klar, das ganze Social Media, Strava, alles, wo man sich halt vergleicht. Ich merke das ja bei mir, wenn ich jetzt 100 Kilometer fahre und dann sehe, jeder andere ist 200, 300 gefahren, dass man dann schon oft mal, auch wenn man eigentlich voll happy heimkommt, sich denkt, oh shit, alle anderen sind weitergefahren, vielleicht müsste ich auch weiterfahren. Ich finde, das spornt schon an. Nicht immer im Positiven, aber es ist halt ja auch, irgendwo ist es schön, wenn man dann halt sieht, was man alles machen kann, aber gleichzeitig finde ich es manchmal auch ein bisschen schwierig, dass es halt gar kein Limit mehr gibt.
Ja, das ist wahrscheinlich das, was Tom gerade meinte, so mit dem Schlafmangel und diesem, wann ist es noch gesund? Wann wird es vielleicht auch ungesund? Ich hatte mich da auch mal mit einem Arzt drüber unterhalten, also auch Sportarzt, auch auf Radsport spezialisiert. Und er hat auch gesagt, wenn du halt im Jahr 5, 6, 7 solcher Sachen machst, das zahlt jetzt nicht unbedingt auf deine Lebenserwartung ein, weil das halt natürlich einfach krasser Stress ist. Ich meine, wenn du das so 1, 2 Mal im Jahr, vielleicht auch 3 Mal machst, okay, so, aber wenn du das halt, also da werden auch Alterungsprozesse beschleunigt, um es mal so zu sagen. Aber ich will das Thema jetzt gar nicht schlecht reden und dann wäre der Podcast hier an der Stelle zu Ende, sondern wir wollen natürlich einsteigen, wie trainiert man für sowas, wie ernährt man sich damit vielleicht oder wie bereitet man sich überhaupt vor, damit es vielleicht gar nicht zum Stress kommt. Wobei ich noch an eine Aussage denken muss, und zwar von, ich glaube, Mark Beaumont heißt er, ein Schotte, der vor, ich glaube, 10, 12 Jahren hat der einen Weltrekord aufgestellt, einmal um die Welt zu fahren, in neuer Rekordzeit. Und der hat mal so dieses schöne Zitat gebracht, wenn es dir unterwegs gut geht, ist es eigentlich total beschissen, weil von hier an kannst du noch bergab gehen. Und wenn es dir gerade richtig schlecht geht, dann ist es eigentlich gut, weil von hier an geht es bergauf. Also er hat quasi diese Achterbahnfahrt, die man emotional und auch kräftetechnisch erlebt, hat er quasi genau auf den Kopf gestellt und gesagt, ja, wenn es mir gut geht, ist eigentlich scheiße. Zumindest perspektivisch scheiße. Und wenn es mir schlecht geht, dann kann es nur besser werden. Aber ja, was die mentalen Aspekte angeht, da wollen wir natürlich auch noch drauf kommen. Vielleicht mal so ganz doof gefragt, weil wie gesagt, ich habe das ja nächstes Jahr auch vor, mich da mal so zu versuchen. Wie würdet ihr sagen, unterscheidet sich das Training für so ein Ultra-Event vom normalen Training? Geht es dann einfach nur darum, länger zu fahren? Oder wie? Was macht ihr während eurer Trainingsausfahrten, die ihr zu Hause macht, vielleicht auch nach Feierabend, um euch speziell auf sowas vorzubereiten?
Also wenn ich bei mir gucke, also ich gehe tatsächlich weniger konkrete Trainingspläne an. Ich bin eher so der intuitive Fahrer und gehe aber halt viel auf Grundlage. Und das erreiche ich halt auf langen Strecken, die ich dann hier fahre, im moderaten Tempo, weil halt klar, auf Langstrecke Ultracycling geht's nicht um den nächsten Sprint, sondern auch die Langfristigkeit. Und da ist dann ist es bei mir so, ich höre eher auf meinen Körper auf langen Strecken, setze mich mental auf meinen Trainingsrunden, die den ganzen Tag gehen, auseinander. Und wenn ich weiß, dass es bei dem Event, bei dem ich teilnehme, viel mit Höhenmetern zu tun hat, wie es dann oftmals tatsächlich der Fall ist, trainiere ich dann gerne dazu auf der Rolle. Weil hier im Ruhrgebiet ist es eher ein bisschen flacher. Da muss ich schon ein bisschen weiter rausfahren. Aber da kann ich ein bisschen spezieller auf der Rolle trainieren. Und ich habe es letztes Jahr festgestellt, dass mir das beim Asa Epic dieses Jahr gut weitergeholfen hat. Und ja, aber generell so richtige Trainingspläne jetzt zum Fahren habe ich nicht. Also ich weiß, dass es bei mir funktioniert, indem ich in meinem Körper reinhöre. Ich weiß, worum es bei dem Event geht und dementsprechend versuche ich das für mich anzupassen. Und je mehr ich fahre jedes Jahr, desto besser funktioniert es.
Das heißt dann so Intervalle oder spezifische Sachen machst du dann eher auf der Rolle, also wo du dann FDP versuchst zu steigern, V2 Max zu verbessern.
Genau. Mhm. Also es funktioniert bei mir ganz gut, wenn ich mir dann mal so meine Werte vor Augen halte. Also das passt. Mhm.
Sophie, du kommst ja so aus dem sehr ambitionierten Sport, wo früher wahrscheinlich auch viel mit Trainingsplänen und Intervallen und Struktur gearbeitet wurde. Hast du das so für dich übernommen und jetzt ins Ultracycling ja überführt, oder bist du auch eher so, dass du, ja, ich sag mal, Freischnauze trainierst?
Also ich bin, bei mir ist es genau gleich, dass ich ohne Trainingsplan trainiere. Ich habe seit, ich glaube jetzt 8 Jahren oder sowas, keinen Plan mehr. Und ich fahre einfach mega gern Rad und viel Rad. Und ich bin, es ist schon auch so, dass ich mir jetzt die Rennen anschaue, wo ich jetzt wusste, dass ich TCR fahre, wusste ich, dass es halt extrem lange Strecke ist und dass ich halt Grundlage brauche. Wobei ich sagen muss, dadurch, dass ich halt schon so viele Jahre Rad fahre, erstens kenne ich meinen Körper einigermaßen und ich weiß halt, ich habe so immer diese Grundbasis oder diese Grundlage, die ich über Jahre halt angesammelt habe, die mir immer schon extrem hilft. Und bei mir, ich glaube, ich unterscheide es immer so, was ich für Trainings mache, die mehr für den Kopf sind und für den Körper, weil ich glaube, dass ich relativ gut darin bin, halt meinen Kopf zu trainieren, indem ich mir halt selber immer wieder beweise, dadurch, dass ich ganz viel Bikepacken gehe oder halt einfach, ich bin super viele Wochenenden dieses Jahr einfach nur Bikepacken gegangen mit Gepäck am Rad, mit dem gleichen Setup, das ich fürs Rennen fahre, um zu schauen, erstens, ich bin halt da solo Bikepacken gegangen, dass ich mir selber beweise, so, ich kann alleine lange Strecken fahren und mich halt da langsam rangetastet, was mir mehr für den Kopf geholfen hat. Ich glaube, dass ich körperlich wahrscheinlich besser sein könnte, wenn ich Intervalle fahren würde und wenn ich oft kürzer fahren würde, aber ich immer das Gefühl habe, ich muss, ich brauche es für den Kopf, dass ich weiß, ich kann die langen Strecken fahren. Ich glaube, am Ende, wenn man jetzt einen Trainer und einen Sportwissenschaftler fragen würde, ist es Quatsch oft, was ich mache, weil irgendwie 10 Stunden fahren macht dich ja einfach nur müde, oder wie du gesagt hast, ich glaube, das macht keinen Sinn, ich werde nicht besser davon, aber ich brauche es für den Kopf, und ich glaube, bei den Ultradistanzen ist halt der Kopf oft fast wichtiger als der Körper. Und ich war noch nie am körperlichen Limit. Wenn, dann ist es immer der Kopf. Und den versuche ich irgendwie, oder habe ich dieses Jahr versucht, halt dadurch zu trainieren, dass ich einfach oft lange Sachen fahre, viele oder vorher so Vorbereitungsrennen, dass ich einfach mir das Selbstvertrauen aufbaue, dass ich es schaffen kann.
Also die mentale Stärke, die ist sowas von enorm wichtig. Also wenn man sich selber vor Augen führt, dass irgendwann ein Tiefpunkt kommt, man weiß, irgendwo hast du einen Hänger und dann wirst du leiden wie ein Hund. Und du weißt aber, du kommst auch wieder da raus. Und wenn du das dann schaffst, im Rennen dir vor Augen zu führen, pass auf, da ist der Punkt, der ist in 2 Stunden wieder weg. Das hilft ungemein. Also diese mentale Stärke halt zu Hause zu trainieren, wie Sophie das macht, ist genau das Richtige. Also ich verfolge den gleichen Ansatz und fahre damit halt auch sehr, sehr gut, würde ich sagen.
Ja, ist spannend, weil das ist ja so ein bisschen dieser Ansatz, so peu à peu diese Grenze zu verschieben und so dieses, ich sag jetzt mal, Leiden und die Anstrengung und auch diese mentale Anstrengung, dass die so ein Stück weit Normalität wird. Also ist ein blöder Vergleich, aber ich hatte das zum Beispiel früher, wenn ich immer so laufen gegangen bin, ich hatte immer, wenn ich eine Stunde laufen wollte, nach 35 Minuten hatte ich immer eine Krise. Konnte ich wirklich die Uhr nachstellen? Oder ich habe schon gemerkt, jetzt kommt die Krise, habe ich auf die Uhr geguckt, ja klar, sind ja auch 35 Minuten rum. Aber die Krise war immer nach 40 Minuten, war sie wieder vorbei. Also die dauerte immer nur 5 Minuten an. Und das wusste ich aber irgendwann und konnte halt damit dann irgendwie umgehen, dass ich halt wusste, okay, das ist jetzt gerade zwar irgendwie doof, aber in 5 Minuten, die muss ich jetzt eigentlich nur überstehen. Und beim Radfahren habe ich zumindest auch so in Vorbereitung auf den Ötztaler Radmarathon oder den Stoneman im Erzgebirge, bin ich auch gefahren, an einem Tag die 300 Kilometer. Ich hatte irgendwann so in der Vorbereitung so eine Wattzahl, wo ich wusste, okay, also selbst wenn du richtig, richtig grau bist, so 240 Watt kannst du immer treten. So, und das hat mir dann so total viel Selbstbewusstsein gegeben, weil ich wusste, naja, du wirst nicht irgendwann am Berg stehen bleiben und Also mit 240 Watt kommst du immer noch einigermaßen gescheit voran. Also ich bin ja eher so derjenige, der bei sowas dann gerne auf die Wattzahlen guckt, sowohl beim Training als auch dann bei der Umsetzung. Aber ich höre es bei euch so raus, dass ihr da gar nicht so, also seid ihr dann überhaupt mit Powermeter unterwegs oder sagt ihr, nee, Körpergefühl und Zeit und Distanz ist alles?
Ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf, aber ich habe einen Powermeter am Rad und halt natürlich Puls und sowas. Ich fahre nie damit. Ich habe nicht mal mit meinem Tacho verbunden. Und beim TCA dachte ich mir so, okay, ich nehme alles mit, aber dann war der nicht verbunden und ich habe es 2 Wochen lang nicht gemacht, dass ich das miteinander koppel. Weil ich mir denke, ich kann eh nicht schneller fahren, als ich fahre. Ich gebe mein Bestes und das ist, ich nutze es gar nicht. Ich glaube, wenn man die Rennen gewinnen will und wenn man wirklich vorne mitfahren will, ist es so ein krasser Leistungssport mittlerweile, dass es sein müsste. Aber wenn man es für sich macht und nicht um zu gewinnen, dann weiß ich nicht, ob es sein muss.
Also ich habe tatsächlich alles verbunden und weiß aber auch, dass das nicht ganz relevant ist im Rennen, weil wenn du, sag ich mal, nach zu Hause nach Puls fährst, jetzt sich auf Langstrecken nicht weiterbringen, weil mit der Zeit geht der Puls runter, den kriegst du irgendwann nicht mehr über einen bestimmten Punkt drüber. Ja. Und dementsprechend trittst du halt auch anders. Also das muss man einzuschätzen wissen, ist auch nicht immer ganz einfach. Ja, ich habe die Daten da, ist aber nur so, ja, für mich rudimentär im Rennen. Nur so ein kleiner Hinweis, wo ich gerade bin, um einfach das einzuordnen. Also es ist nicht, dass ich dann permanent auf die Werte gucke. Aber das liegt mir nicht. Also das wäre der falsche Ansatz.
Ich habe mir nämlich tatsächlich auch schon so gedacht, wahrscheinlich machen gerade der Powermeter dann Sinn, so vielleicht auf den ersten 100 Kilometern, dass du irgendwie sagst, okay, ich will halt nicht überziehen, weil am Anfang bist du noch frisch, da bist du vielleicht auch übermotiviert und dann fährst du den Berg halt mit 300 Watt hoch, obwohl du vielleicht eigentlich nur 220 vielleicht fahren solltest. Ich glaube, wenn du dann erstmal so 10 Stunden gefahren bist, dann kannst du Puls und Watt eigentlich so ziemlich in den Skat drücken, weil es gelten einfach ganz, ganz andere Gesetze als in der ersten, zweiten, dritten Stunde.
Ich glaube, manchen kann es vielleicht helfen, wenn man das Gefühl hat, dass man, keine Ahnung, 50 Watt nur noch tritt, dass man sieht, okay, eigentlich, es geht halt gerade leicht bergauf, ich fahre gar nicht so wenig Watt. Ich finde, das kann manchmal noch helfen, aber bei mir ist es ja oft, ich versuche halt immer, mich selber im Kopf so auszutricksen und zu schauen, wie kann ich die Motivation und wie kann ich halt die Laune hochhalten und deswegen schaue ich halt gar nicht, ich schaue auch nie auf den Tacho, ich habe immer nur meine Karte da und schaue nicht, wie viele Kilometer ich schon habe und wie viele Höhenmeter, weil ich eher immer versuche, das erst gegen Ende des Tages zu schauen, dass es eher so positive Überraschung ist, wie dass ich halt schaue, oh Gott, ich bin erst 50 Kilometer gefahren, ich habe jetzt noch 300, die ich heute fahren will. Und so, ich versuche mich da mal selber auszutricksen irgendwie.
Wenn wir gerade schon so bei diesem Thema Bike-Setup sind, wo ich mir so oder was in meinem Kopf gerade so die Gedankenspiele sind für nächstes Jahr, ist diese Mischung aus Performance und Komfort. Weil einerseits sage ich mir, okay, wenn du jetzt eine etwas tiefere Sitzposition zum Beispiel fahren kannst und hier das auf, weiß ich nicht, 1 Stunde 20 Sekunden bringt, dann sagst du ja, ja, komm, die 20 Sekunden. Wenn ich aber natürlich viele, viele Stunden unterwegs bin, addiert sich das natürlich auf in Zeitgewinn, den ich dann vielleicht auch, entweder weil ich auf eine Platzierung fahren will, was ich mir dann eben spare, oder wo ich dann sagen kann, nur am Ende bin ich 1 Stunde schneller, muss ich mich 1 Stunde weniger anstrengen. Oder aber ob man sagt, nee, fahr mal lieber eine entspanntere Position, dann bist du halt ein bisschen unaerodynamischer, aber dafür, ja, macht der Rücken vielleicht länger mit. Das Gleiche gilt ja dann auch so für Reifenwahl, Übersetzung. Welchen Ansatz verfolgt ihr da? Setzt ihr eher auf alles auf die Karte Komfort oder spielt da auch so Performance und Geschwindigkeit und Sportlichkeit schon auch immer eine gewisse Rolle, wenn ihr euer Setup wählt oder fahrt ihr sowieso immer dasselbe Setup?
Okay, also bei mir ist es schon eher Komfort, weil für mich was wichtig oder jetzt auch dieses Jahr und sowas, dass ich wollte unbedingt ankommen und ich hatte keine Ahnung, ob ich das schaffen kann und deswegen habe ich schon relativ lang vorher angefangen, mein ganzes Setup zusammenzubauen und ich habe mich zum Beispiel für ein Dynamo entschieden, obwohl viele Leute, mit denen ich geredet habe, die sagen dann, ah ja, aber das kostet dich so und so viel Watt. Aber mir war es halt wichtiger, dass ich sicher unterwegs bin, dass ich weiß, mein Licht funktioniert, dass ich weiß, ich konnte halt mein Tacho und mein Handy auch unterm Fahrrad laden. Und sowas war mir halt wichtiger, dass ich safe unterwegs bin und mir eben darüber keine Gedanken machen muss. Und das Gleiche ist, ich habe halt immer Rückenprobleme und das weiß ich, deswegen habe ich super viel Krafttraining gemacht und deswegen habe ich halt ewig lang probiert, dass ich mein Rad so einstelle, dass ich ohne Schmerzen fahren kann, weil das hatte ich auch schon bei anderen Rennen, dass ich halt Schmerzen hatte oder danach Knieprobleme und da sehe ich halt dann den Sinn immer, weil dann macht man halt seinen Körper wieder kaputt und ich will bei jedem Rennen danach zurückkommen und klar braucht man irgendwie eine Woche oder zwei, um sich zu erholen, aber dann will ich halt wieder Radfahren können und nicht erst mit 2 Monate verletzt sein. Also das ist mir dann wichtiger, als die paar Watt zu sparen.
Bei mir ist halt auch der Fokus auf Komfort in erster Linie, weil ja, ich habe auch ein bisschen Rücken manchmal und da gehe ich halt auf Langstrecke nicht in optimaler Aero-Position. Wenn ich dann nicht auf Platzierung fahre, ich glaube, dann ist es auch ja hinfällig. Aber einerseits gucke ich, dass das Rad relativ leicht ist, weil je leichter das Rad ist, desto weniger Watt musst du treten. Und ich bin da tatsächlich so penibel. Ich habe jedes Ausrüstungsteil gewogen, habe eine Liste und kann dann anklicken, was ich einpacke, sehe genau, wie viel Gramm ich am Rad habe. Und habe aber gleichzeitig noch einen Überblick, was habe ich jetzt drin oder was kann ich vielleicht noch weglassen. Und zur Ausrüstung ist natürlich für mich wichtig, auch so einer Langstrecke möglichst Aerobar vorne zu haben, damit ich einfach mal entspannen kann. Mhm. Gutes Licht garantiert, weil es geht bei mir meistens immer durch die Nacht. Ich fahre gerne durch die Nacht und da muss solche Ausrüstung halt funktionieren und zuverlässig sein und kann halt nicht der 0815 Scheinwerfer aus dem Baumarkt sein. Also das geht überhaupt nicht. Da lege ich dann schon viel Wert drauf, auf eine gute Ausrüstung. Aber es kommt immer drauf an, was du fährst. Wenn ich nur 500 Kilometer fahre, dann brauche ich nicht die riesengroßen Specs. Aber wenn ich 1200 Kilometer fahre, dann ja, da sind da ganz andere Ansprüche an die Ausrüstung. Und dann kommt es drauf an, wo fährst du? Fährst du in kalten Gefilden, fährst du in warmen Gefilden, nimmst du doch einen Trinkrucksack? Also das sind alles so Sachen, die dann auch mit reinspielen. Ne?
Ich habe diese Liste, glaube ich, erst mir mal gezeigt. Die fand ich schon sehr beeindruckend und dachte gleich, oh, die brauche ich auch.
Das klingt aber mega, ja, so. Mega hilfreich.
Ja, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, du hast dann so, ich sag jetzt mal, 50 Gegenstände dabei. Wenn du bei jedem halt irgendwie 10 Gramm sparen kannst, dann sind es halt einfach, ist es ein halbes Kilo.
Ja, da sind selbst die Ohrstöpsel fürs Powernapping sind da drin mit 2 Gramm, als Beispiel. So, ne? Aber wie du schon sagst, also solche Kleinigkeiten läppern sich halt. Dann hast du den Flicken, der 2 Gramm wiegt. Und ne, so summiert sich's. Und aber gleichzeitig hast du halt die Übersicht, du hast alles dabei, was wirklich notwendig ist. Oder kannst halt noch was weglassen, wenn du möchtest. Klingt nerdig, so eine Liste, aber ist echt hilfreich.
Bin ich voll dabei. Also ich glaube, ich werde mir auch so eine Liste machen.
Aber ich finde, man lernt auch brutal viel von Rennen zu Rennen. Also mein Setup hat sich so krass verändert, vom ersten bis Rennen, wo noch mein Licht, das ist halt Offroad und mein Licht ist nicht richtig fest gewesen und ist immer halt beim Abfahren nach unten gerutscht und wir waren eh zu zweit, aber dann bin ich halt immer ohne Licht vorne gefahren und immer nur hinterher. Also super nervig auf Dauer. Und jetzt habe ich, keine Ahnung, halt eben mega perfekt alles, klar, auch mit Hilfe, das habe ich nicht alles selber gemacht, aber dass es halt funktioniert. Und ich finde, das spart ja auch extrem viel Zeit, wenn man nicht stehen bleiben muss und irgendwo nachjustieren oder irgendwas vergessen hat und man noch einkaufen muss oder so. Ich finde, das spart ja dann am Ende oft mehr Zeit, wenn man so dieses, ja, das Setup perfekt hat, wie wenn man jetzt ein Gramm manchmal mehr oder weniger hat.
Und es ist ja auch für den Kopf sehr, sehr gut, wenn du weißt, mein Rad, so wie es ja ist, funktioniert. Ich kann mich auf die Ausrüstung verlassen. Am Ende muss ich mich nur noch zur Startlinie begeben und mich aufs Rad setzen. Und muss mich nicht um kleinen Kram noch kümmern. Oh, vielleicht hält die Lampe doch nicht. Oder den Klettverschluss muss ich nochmal kräftiger anziehen. Also für mich ist immer der Anspruch, ich stehe an der Startlinie und dann passt alles. Ich setze mich nur noch drauf, muss nur noch losfahren. Ja.
Es ist ganz einfach. Man muss jetzt nur noch 1000 Kilometer fahren. Ja.
Aber ich sag dir mal hier, die Vorbereitung. Nein, ich würde nur sagen, die Vorbereitung ist ja, sagt man immer, ist das die meiste Arbeit. Und ich finde, das stimmt oft, dass man an die Startlinie zu kommen, ist härter als das Rennen selber. Wenn man sich eben sehr viele Gedanken machen muss.
Oh ja.
Ja, und da kann man sich wahrscheinlich auch ein bisschen drin verlieren, kann ich mir vorstellen. Also wahrscheinlich muss man dann die Sachen auch einfach wirklich mal auf der 80 Kilometer Feierabendrunde einfach mal ausprobieren und so tun, als wäre das jetzt der Tausender. Also ich habe auf jeden Fall auch vor, in Vorbereitung dann einmal eine Nachtfahrt zu machen. Dann wirklich zu sagen, okay, ich fahre 18, 19 Uhr los, fahre vielleicht noch ein, zwei Stunden im Hellen, dann wird es dunkel, dann muss ich die Nacht irgendwie durchkommen und dann am nächsten Morgen um, weiß nicht, 6 oder 7, wenn es wieder hell ist, bin ich zu Hause. Schieß mich nicht komplett ab, aber habe einmal so die Erfahrung gemacht, wie es ist, die Nacht durchzufahren. Und ich überlege auch tatsächlich, und ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich halte das für sinnvoll, dass man gerade beim Thema Beleuchtung auch eine zweite Leuchte dabei hat. Weil mit meinem Kumpel, wo wir nach Berlin gefahren sind, der hatte auch einen richtig geilen Frontscheinwerfer, hatte auch noch einen Ersatzakku für den dabei. Und eine Akkuladung hielt ungefähr 2 Stunden. Und der erste hat auch gut 2 Stunden gehalten und dann waren es irgendwie noch so 1,5 Stunden bis Berlin und seine Lampe flackerte und ging halt aus. Ne? Ja, kein Problem, haben wir den Ersatzakku angeschlossen. Nach 20 Minuten flackerte der auch und ging aus. Also vielleicht durch die Kälte, wir wissen nicht warum. Auf einmal war er ohne Licht und dann bin ich mit meiner kleinen Funzel, also die war auch gut, aber im Vergleich zu seinem Licht war das einfach, kein Vergleich, bin ich dann quasi den Rest vorne gefahren, weil er hat halt nichts gesehen, wenn er vorne gefahren ist. Und so eine Sache dann einfach zu wissen, okay, vielleicht nochmal eine zweite Leuchte mitnehmen, okay, da kommen vielleicht nochmal 80 Gramm dann zum Setup dazu. Aber im Zweifel, wenn das Licht ausfällt, kann ich ja keine Abfahrt mehr runterfahren, weil ich sehe einfach nichts, wenn finstere Nacht ist.
Das muss man ja bei den Rädern. Dass ihr da
solche Sachen doppelt mitnimmt?
Also bei den meisten, wo ich bisher gefahren ist, sogar verpflichtend, dass man 2 Front- und 2 Rücklichter dabei hat. Also klar, ich habe nie nicht zweimal das gleiche, sondern ein kleineres, aber ich habe immer bisher 2 dabei gehabt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Also ich habe ein zweites Rücklicht dabei, ein kleines, und gucke aber da immer auch schon, dass die Akkulaufzeit extrem hoch ist. Beim Frontscheinwerfer habe ich tatsächlich die berühmte eine gute mit 2 Akkus dabei, also womit ich locker durch die Nacht komme. Und als Ersatz habe ich tatsächlich immer eine Stirnlampe, weil die kannst du halt auch nochmal gebrauchen, wenn du irgendwo mit dem Zelt nachts dann doch übernachten musst oder möchtest. Dann hast du quasi 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So finde ich. Aber ich wäge da halt auch wirklich ab, was ist das für ein Rennen, was du da fährst oder für ein Event, was du fährst. Ist das wirklich notwendig, von jedem irgendwas doppelt mitzunehmen? Also das ist dann immer für mich auch so ein Punkt, den ich beachte.
Ja, wenn es danach geht, musst du noch einen zweiten Lenker mitnehmen, falls der bricht, und einen zweiten Laufradsatz. Ja. Kann ja auch mal was kaputt gehen.
Speichen, keine Ahnung, alles möglich.
Muss man einen Cut machen und sagen, okay, ja. Wenn das kaputt geht, dann ist es eben Pech. Ja, wenn wir das Rad jetzt mal so uns vorstellen zu packen, weil lange Strecken, du musst einfach mehr mitnehmen, das kannst du ja nicht alles in den Trikottaschen, in den vielleicht auch Cargo, in der Cargo-Bib mitführen, wenn du so eine Beintasche dran hast. Ich bin immer so, das Erste, was bei mir ans Rad kommt, ist immer erstmal die Frame-Bag, also quasi die Tasche im Rahmendreieck, weil ich finde zum Beispiel die Arschrakete, die ist dann erst der zweite Schritt, weil die natürlich das Fahrverhalten vom Rad einfach extrem beeinflusst. Je nachdem, wie gut man die packt und was man für ein Modell hat, schwingt die eben mehr oder weniger. Habt ihr da so eine Vorgehensweise, dass ihr sagt, okay, als Erstes habe ich, wenn ich eine Tasche brauche, Tasche X, und wenn die Strecke oder die Bedingungen mehr erfordern, dann kommt eben nach und nach Y und Z dazu. Wie ist da euer Bauplan für die Radtaschen?
Ich bin jetzt Tailfin gefahren, das heißt mit Gepäckträger. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber das ist so ein Carbon-Gepäckträger. Und den fand ich mega gut, weil der ja nicht wackelt eben. Und die Stabilität vom Rad halt dadurch voll gut ist. Und ich bin ganz viel vorher schon mit meinem Setup Bikepacken gegangen. Weil ich finde, das Gefühl am Rad ist komplett anders, wenn es mit Gewicht ist und halt immer viel dabei hat. Mhm. Und dann halt immer geschaut, wie verteilt man es? Weil wenn ich zum Beispiel mit Zelt unterwegs bin und vorne das Zelt habe, dann wackelt mein Rad voll auf, weil es halt dann viel zu schwer wird. Und so Sachen, dass man das halt sich also mal ausprobiert vorher und es nicht dann eine Überraschung im Rennen ist. Aber ich habe schon tendenziell hinten, also den Gepäckträger dabei. Jetzt war ich vor 2 Wochen, bin ich um den Mont Blanc gefahren mit einer Freundin und da hatte ich meinen Aero-Auflieger dabei, weil ich wollte das Licht haben und ich war zu faul, dass ich das umbaue und habe dann nur eine Aero-Tasche vorne dabei gehabt. Das hat auch super gut funktioniert. Also ich nehme tatsächlich selten eine Rahmentasche, weil ich am liebsten mag, dass meine Flaschen da drin sind und ich 2 große Flaschen dabei habe, dass ich halt genug Wasser habe. Weil ich finde, da muss man ja dann immer eigentlich einen Kompromiss eingehen, dass man eine Flasche rausnimmt oder halt nur kleine dabei hat. Mhm. Und dann versuche ich wiederum, kein Gewicht am Rücken zu haben, deswegen kein Rucksack. Also irgendwie, das ist ja, glaube ich, sehr individuell, was man am liebsten mag, aber für mich funktioniert es eigentlich ganz gut, schon das Gewicht hinten oder vorne dann zu haben.
Ich habe halt den Vorteil, ich bin über 1,90 groß, ich fahre halt einen großen Rahmen, also da kriege ich irgendwie so Sideloader-Flaschen halt an den Rahmen, kriege ich dann meistens trotzdem zumindest noch eine 750 Milliliter Flasche rein. Aber klar, wenn man einen kleinen Rahmen fährt, also bin mit einem Kumpel auf Bikedecken gewesen letztes Jahr und er ist halt nur 1,70 groß und er musste halt quasi ein ganz anderes Setup fahren, weil er hat gesagt, wenn er sich irgendwas in den Rahmen reinmacht, dann ist der Rahmen quasi voll, dann passt da eine Trinkflasche mehr rein.
Ja, und dann fängt es damit an. Ich habe ja auch einen kleinen Rahmen, ich bin ja auch nicht viel größer. Und welche Trinkflaschenhalterung nimmst du, wenn du eine Rahmentasche hast? Dann guckst du schon wieder, dass du die Trinkflasche vielleicht seitlich entnehmen kannst oder hast halt einen Fitlock, halt eine Magnethalterung. Ja, also die Probleme guckt man halt je nach Event. Also bei mir, wenn es heißt, ja, irgendwo werden wir übernachten, dann habe ich hinten die Arschrakete als erstes, weil ich genau weiß, was da reinkommt. Da kommt der Schlafsack rein, da ist das Zelt drin, da ist vielleicht noch Schlafsachen drin und das war's. Also das halte ich in der Arschrakete recht, recht klein, weil ich halt auch nicht will, dass sie wackelt. Ich bin auch schon mal mit so einem 16-Liter-Kanister hinten gefahren und ist Hölle. Also das mag ich überhaupt nicht, weil so wie ich schon sagte, also das Gewicht, das spürst du dermaßen, wenn es voll ist. Das ist kein schönes Gefühl. Also du hast immer das Gefühl, da ist so ein Bremsfallschirm hinter dir. Und mag ich überhaupt nicht. Mhm. Ja, und dann kommt es halt drauf an, was du noch fährst. Rahmentasche ist immer hilfreich, weil du kommst halt schnell dran. Da habe ich dann meistens ein bisschen Elektronik drin. Vielleicht, ja, Ersatzteile, Hygieneartikel. Vorne habe ich, ja, je nachdem, entweder Zelt, Schlafsack, also wieder kommt auch das Event an. Ich bin auch nicht der Fan davon, irgendwas auf dem Rücken zu haben, aber mittlerweile habe ich mich an einen Trinkrucksack gewöhnt und das finde ich auch recht hilfreich, weil du einfach schnell irgendwo drankommst an Flüssigkeit. Hast meistens ja vorne noch Taschen, wo du vielleicht ein Gel direkt griffbereit hast. Hast aber auch dein kleines Portemonnaie irgendwie sicher am Mann. Ja, und kannst hinten vielleicht noch eine Windjacke reinpacken. Das Ganze ist dann halt nicht schwer genug, dass es wirklich stört. Also da gewöhnt man sich recht schnell dran. Aber generell habe ich am liebsten halt auch den Rücken frei, sobald es möglich ist. Ja, aber da ist jeder individuell, definitiv.
Bei der Rücken frei war auf jeden Fall auch, also das ist was, was ich auf jeden Fall auch immer bevorzuge. Aber ich habe tatsächlich überlegt, weil wir dann ja auch im Harz durch die Nacht fahren müssen, dann einen Trinkrucksack mitzunehmen, weil Supermärkte haben halt zu und ich sag mal, sonst jetzt so an Trinkwasser zu kommen, also klar, es gibt irgendwie auch Friedhöfe und alles, aber ich weiß nicht, ich finde so, auf dem Friedhof geht man nicht, wenn man da nicht hin muss und nachts auf dem Friedhof, also ich habe jetzt keine Angst oder so, aber ich finde es irgendwie, also wie soll man das sagen, nicht pietätlos, aber ich weiß nicht, irgendwie denke ich so, nee.
Ist der völlig falsche Ansatz. Also Friedhöfe können tatsächlich Leben retten. Denkt doch mal nach. also da habe ich schon die dollsten Sachen erlebt. Und ist sicher, hinter Friedhofsmauer irgendwo, alles safe.
Okay.
Wenn du solche Strecken fährst, du kommst aus deiner Komfortzone schneller raus, als du denkst. Weil du denkst nur noch, wo krieg ich was zu essen her, wo krieg ich was zu trinken her. Gerade wenn du nachts in einsamen Gegenden unterwegs bist. Und wenn dann nur der Friedhof bleibt, glaub mir, in dem Moment ist es ja völlig egal.
Wahrscheinlich.
Mhm. Bestimmt.
Also ich verstehe es halt, dass es so, jetzt ja, wie, ich gehe auf den Friedhof? Oh, nee, das kann ich nicht machen. Nee.
Das ist völlig schon, wir müssen zu dem Thema in einem Jahr nochmal eine Folge machen, werde ich was ganz anderes erzählen.
Man macht einiges, was man nicht denkt, dass man machen würde. Also das glaube ich.
Also ich habe es irgendwo in Tschechien gehabt, bei 40 Grad sind wir von Dresden nach Prag gefahren. Und es war so bullenwarm, mir wurde so anders. Und dann war am Friedhof ein Schlauch befestigt. Ich stand auf dem Friedhof, erstmal abgekühlt, war mir völlig egal.
Mhm. Abgeduscht.
Mhm. Ne, also da war ich ganz schnell raus aus meiner Komfortzone. Mhm.
Ja, weil Tankstellen haben ja auch nicht immer rund um die Uhr offen. Also das, finde ich, kommt ja auch noch dazu beim Thema Vorbereitung, speziell dann auf das Event, dass man irgendwie mal schaut, okay, was gibt es denn entlang der Route? Dass man sich dann in Google Maps vielleicht auch Punkte markiert, sich Öffnungszeiten notiert, dass man vielleicht auch so ein bisschen dieses, okay, wenn der Supermarkt um 8 aufmacht, bin ich denn um 8 ungefähr dort oder bin ich da schon eher um 6 und muss weiterfahren und den nächsten Supermarkt nehmen? Also das, finde ich, gehört dann so in diese spezifische Vorbereitung ja auch dazu, dass man einfach weiß, was kommt und wo habe ich die Chance nachzufüllen. Weil vielleicht kommt auch die Situation, okay, ich habe jetzt zwar noch, mein Trinkrucksack ist noch zur Hälfte voll und die Flaschen habe ich auch noch nicht angerührt, aber jetzt kommt die nächsten 300 Kilometer gar nichts mehr. Also mache ich jetzt nochmal voll. Das sind ja auch Überlegungen, die man anstellen muss.
Ich finde es extrem schwer, dass man abschätzt, gerade, also am ersten Tag kann man noch, oder für den ersten Tag nimmt man ja eigentlich meistens alles mit, was man braucht, aber dann ist es super schwer, Zeiten abzuschätzen, weil man ja gar nicht weiß, was passiert. Und beim Transbalkan haben wir das auch gemacht, dass wir wirklich geschaut haben mit Supermärkten, aber da war halt wirklich auch nur einmal am Tag fast was. Beim TCA zum Beispiel habe ich das gar nicht gemacht, weil erstens wusste ich nicht, wie weit ich jeden Tag fahre und es war halt so viel auf der Straße, da ist ja fast alle 50 Kilometer irgendwas. Und ich habe da nachts meistens geschlafen, also irgendwie zwischen 2 und 6 oder ganz unterschiedlich. Mhm. Aber ich finde, man muss wissen, wenn man jetzt komplett remote ist, wann man das letzte Mal auffüllt. Aber ich mache es nicht mehr, dass ich mir eben raussuche, dann und dann die Öffnungszeiten essen. Das ist unfassbar viel Arbeit. Und ich glaube, bei so einem 2-3-Tage-Event macht es Sinn. Aber wenn es länger wird, ist es sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Ich habe immer, das wollte ich noch zum Setup sagen, was ich mega gern mag, sind die Downtube-Bags, die man da bei der Kurbel hat. Und da habe ich immer mein Werkzeug drin, also die wirklich schweren Sachen, die ich hoffentlich nicht brauche. Und da habe ich immer Ersatzgels noch mit drin, die ich eigentlich gar nicht anrühre und dann halt so habe, für wenn in der Nacht mal irgendwas ist, dass ich da noch mein Koffeingel oder sowas habe, das ich nehmen könnte. Und das hat mir bisher immer geholfen, weil ich weiß, okay, ich habe irgendwo noch mal ein paar Carbs, die mich irgendwie ein paar Stunden durchbringen für den Fall, dass ich wirklich nichts mehr habe. Und Wassertabletten, die habe ich noch nie wirklich hergenommen, aber die kann man sich in der Apotheke holen und es sind so, dann kann man halt beim Fluss auffüllen und dann schmeißen die da rein, lässt sie irgendwie eine Stunde oder was einwirken und dann kann man auch nicht so gut das Wasser trinken.
Mhm. Also da gibt es echt tatsächlich viele Hilfsmittel mittlerweile. Du kriegst ja auch so kleine Trinkstrohhalme, die in so einem kleinen Beutel sind. Und wo oben Filter dran ist, das heißt, du kannst also in jedem Bach gehen, dir das Wasser da rausziehen und die Bakterien werden zu 99% da rausgefiltert. Und du kannst das Wasser so einwandfrei nehmen. Das ist halt jetzt in verschiedenen Größen, ist super hilfreich. Und ich habe es früher halt auch gemacht, mir da so eine Marschtabelle gebaut mit ein paar Symbolen drauf, Kilometer hier, Kilometer da. Mittlerweile setze ich halt tatsächlich auf diverse Apps. Und so eine Marschtabelle, das hat mir tatsächlich ein Freund empfohlen, kann ich nicht, nennt sich OnRoute Map. Da lädst du einfach deinen GPX-Track hoch und dann kannst du sagen, an der Strecke im Umkreis von, weiß ich nicht, 100 Metern, 200 Metern, 500 Metern, wo Verpflegung angezeigt werden soll. Und der rechnet dir das direkt in Google Maps um und sagt dir, hier ist dies, hier ist jenes, Tankstelle, Café, Trinkwasser, also es geht in Bruchteilen von Sekunden, also dieses händische Schreiben, raussuchen, entfällt komplett, finde ich mega. Was mir auch hilft, sind so Trinkwasser-Apps von halt in Wasserwerken. Da findet man etliche Apps zu und die haben mir unterwegs auch schon super geholfen, wo ich dann wusste, 100 Meter links, da ist ein Trinkwasserbrunnen, kann ich bedenkenlos Wasser ziehen. Und dann kann ich weiterfahren. Also man sollte sich echt mal mit diesen Apps beschäftigen. Das ist super hilfreich. Du hast es alles auf dem Handy und es erspart eine Menge, Menge Zeit in der Vorbereitung.
Mhm. Ja, ich habe es damals Frankfurt-Berlin so gemacht, dass ich vorher, ich glaube, ich habe rausgesucht, dass wir so ungefähr alle 50 Kilometer einen Supermarkt haben. und dass wir aber dann spontan immer entscheiden, okay, brauchen wir den jetzt oder reicht uns auch der nächste? Also nicht, dass man jetzt 10 Supermärkte auf 500 Kilometern anfährt, sondern ich glaube, am Ende haben wir 3 oder 4 angefahren, aber wo man dann einfach wusste, okay. Und da war es aber auch, dass dann so die letzte Tanke, so 80 Kilometer vor Berlin, die eigentlich laut Google Maps offen haben sollte, da kam mir schon an und die sah schon verdächtig dunkel aus. Und dann saßen wir da auch, ja, scheiße, was machen wir denn jetzt? Boah, ich hatte zum Glück irgendwie noch eine, beim Stopp davor hatte ich mir 2 Colas geholt. Wahrscheinlich habe ich schon irgendwas geahnt. Die waren dann auf jeden Fall gut, dass ich die dann da aus der Beintasche ziehen konnte und wir die trinken konnten. Gibt es sonst irgendwas, was man so in der Vorbereitung noch bedenken muss oder was man anders machen muss, als wenn man sich jetzt auf ein anderes Rad-Event oder auf einen Urlaub vorbereitet? Also ich glaube, gerade wenn man jetzt so außerhalb der Europäischen Union unterwegs ist, vielleicht auch Landeswährung, vielleicht auch den Ausweis mitnehmen. Also sowieso Personalausweis, wenn es über irgendwelche Grenzen geht, aber wenn es jetzt ja vielleicht dann in ganz wilden Gegenden, wo man mit dem EU-Ausweis dann auch nicht mehr über die Grenze gelassen wird, sollte man wahrscheinlich auch bedenken.
Ja, wir sind ja viel durch den Balkan, da hat man einen Reisepass halt immer schon braucht, natürlich, dass man die Stempel kriegt. Und was ich da gehabt habe im Red Bull Media für Handynetz, das kannte ich vorher auch nicht, da muss man sich einmal die SIM-Karte herunter in den eSIM und du kannst Guthaben voll einfach kaufen, immer ein paar Gigabyte, wie viel man will. Und es wechselt automatisch dann, wenn du dafür deine Gigabyte gekauft hast, dann wechselt automatisch von Land zu Land. Und ich bin ja irgendwie, keine Ahnung, durch Serbien, Bulgarien und so, aber jeden Tag durch ein anderes Land gefahren, dann muss man halt nicht nur ewig lang schauen, dass man sich jetzt die neue eSIM runterlädt oder dass man zu irgendeiner Tanke geht und sich eine Karte kauft. Das fand ich super hilfreich, weil man braucht schon immer Internet, dass man eben schauen kann, wo ist ein Supermarkt, wo schlafe ich in der Nacht oder so. Und das fand ich mega gut, weil es super unkompliziert gemacht hat.
Ja, aber ich glaube, es ist auch nicht nur das technische Wissen, was man in solchen Fällen haben sollte, sondern halt auch so gewisse Sachen, Begebenheiten, was normal in einem Land ist, vielleicht auch, ja, welche Tiere da vielleicht rumlaufen, wild oder nicht wild, muss man sich Sorgen machen draußen. Also so ein bisschen mit den Gegebenheiten vor Ort sollte man sich im Vorfeld schon beschäftigen. Also ist eigentlich, ja, ein nicht zu unterschätzender Punkt, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich gerade, wenn es dann wirklich außerhalb von Deutschland stattfindet. Ich meine, ja. Es gibt ja in Deutschland auch viele solcher Events, die man fahren kann. Aber ja, manch einer fährt es ja dann auch mal in Afrika oder in Südamerika. Selbst Balkan, ich könnte mir vorstellen, wilde Hunde sind da wahrscheinlich auch ein großes Thema. Nicht nur nachts, auch tagsüber.
Das war wirklich ein Struggle, was mir nicht so Spaß gemacht hat nachts, die Hunde. Ich habe auch Pfefferspray dabei gehabt, also das Backup, aber irgendwann habe ich ihn verloren und dann habe ich mir ja keinen neuen mehr gekauft. Aber ja, ich finde, es hilft schon, wenn man weiß, worauf man sich einlässt und sich lieber Gedanken mehr macht, als dass man dann irgendwie negativ überrascht wird. Und ich finde halt auch sowieso, es hilft halt immer, klein anzufangen und sich dann hochzuhalten oder halt weitere Strecken zu fahren oder andere Länder. Weil für mich war jetzt zum Beispiel, ich war im Balkan schon mal im Team und wusste, worauf ich mich einlasse. Und die beim TCR waren die ersten paar Länder, war halt Spanien, Italien, Frankreich, wo ich weiß, okay, ich kenne die Länder, das ist irgendwie so fast wie daheim. Und dann dachte ich mir immer so, okay, wenn ich es ganz schrecklich finde, dann kann ich in Bari immer noch heimfahren. Und dann komme ich erst im Balkan. Und sowas, finde ich, hilft halt auch, dass man erst mal vielleicht so anfängt, wo man sich sicher und wohl fühlt. Und dann geht man halt dahin, wo man vielleicht ein bisschen mehr aus seiner Komfortzone raus muss.
Aber Thema Sicherheit, ist es für dich als Frau, wenn du dann alleine unterwegs bist, ist es für dich dann irgendwie nochmal ein Thema von einem besonderen Stellenwert oder sagst du, nee, das ist eigentlich, also in Deutschland gibt's ja, also will jetzt nicht politisch inkorrekt sein, aber es gibt ja auch gewisse Gegenden in Deutschland, wo man als Frau vielleicht auch nicht nachts alleine unterwegs sein sollte. Machst du dir da irgendwie Gedanken? Bereitest du dich auf sowas irgendwie vor oder spielt das gar keine Rolle?
Schon. Ich glaube, ich bin aber auch ein bisschen Schisser. Also ich fand, für mich war das eben schon ein großes Ding, alleine so ein Ultra zu fahren. Ich fand auch alleine durch die Nacht fahren am Anfang, irgendwie hat mir das Angst gemacht. Und wo ich Istrialand, das bin ich mit meinem Ex-Freund damals gefahren, und da sind wir separat gestartet und haben gesagt, wenn wir jetzt nicht so weit auseinander sind, dann wartet er auf mich und wir fahren zusammen. Und da weiß ich noch, da sind wir dann nachts zusammen gewesen, dachte ich mir, um Gottes Willen, niemals würde ich alleine da durch den Wald irgendwo fahren wollen. Und dann habe ich halt langsam angefangen, ich bin halt mal tagsüber alleine Bikepacken gegangen und dann bin ich unknown in Italien gefahren, weil ich mir dachte, Italien ist mir irgendwie sympathisch, das kenne ich, so eine Toskana, ich glaube, also habe ich mich sicher gefühlt. Und dann bin ich ja da, habe mir immer halt Hotels schon vorher gebucht, habe nicht draußen geschlafen und habe mich jetzt so langsam rangetastet, weil ich schon, glaube ich, ein Schisser bin und ich habe noch nie alleine draußen geschlafen. Also ich musste es nie und man kann es halt vermeiden, wenn man nicht will, dann bucht man sich Hotels. Also ich habe mich nie so komplett unwohl gefühlt und es war immer okay, aber ich habe schon gebraucht, bis ich dahin gekommen bin, dass ich mir zutraue, dass ich so viele Tage alleine in der Nacht fahre, dass ich durch den Balkan fahre und eben die Hunde, die merken ja, wenn man Angst hat, das ist immer so, dass die dann zu mir gerannt sind und nicht zu meiner Freundin, als wir jetzt Transbalkan gefahren sind, weil sie gemerkt haben, dass ich eher Schiss habe. Aber am Ende, es geht immer, aber man muss halt wissen, was kommt.
Also in dem Zusammenhang würde mich auch mal interessieren, wie ihr das seht, als Team zu fahren, solche Events oder halt, was ja Vor- und Nachteil ist, sowas halt auch alleine zu fahren oder wo euer Hauptaugenmerk drauf liegt.
Also ich kann natürlich jetzt nie aus Erfahrung berichten, aber bei mir war es jetzt so, ich habe mich für das Peaks and Plains einfach interessiert, habe das gesehen und mein Kumpel, mit dem ich vor 2 Jahren von Frankfurt nach Berlin gefahren bin, der wohnt ja in Stralsund und da habe ich ihm gesagt, so ey, das habe ihm den Link geschickt und gesagt, guck mal, das ist doch genau unser Ding, also das ist fast die gleiche Distanz, okay, es sind doppelt so viele Höhenmeter. Es liegt auch noch geografisch genau in der Mitte zwischen uns im Harz. Also da steht ganz groß unser Name drüber, dass wir da mitfahren müssen. Und da stand überhaupt nicht zur Debatte, dass ich jetzt mir gesagt hätte, oh, also es war wirklich gleich der erste Gedanke, der mir kam und nicht so, oh, fahre ich das alleine oder fahre ich das im Team? Sondern es war gleich klar, okay, das fahre ich im Team. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, du musst dich halt menschlich sehr, sehr gut kennen. Du musst halt auch wissen, wie du den anderen zu nehmen hast, wenn er mal eine Krise hat. Weil bei unserem Frankfurt-Berlin-Trip, also unsere Frauen haben hinterher so gemeint, beide, habt ihr euch schön lange unterhalten können, weil wir sehen uns ja auch nicht tagtäglich. Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich haben wir uns 300 Kilometer angeschwiegen zwischendurch und sind einfach nur stumpf gefahren. Auch das muss man ja können, dass man diese Stille aushalten kann. Klar, leistungsmäßig muss es zusammenpassen. Wenn der eine irgendwie immer zurückfällt und der andere immer warten muss, ist auch doof. Ja, also, und ich glaube, die Herausforderung ist, wenn einer halt pinkeln muss, dann stehen beide. Wenn einer einen Platten hat, stehen beide. Wenn einer eine Schwäche hat, müssen beide langsam fahren. Ich glaube, das muss man einfach verstehen, dass man da, ja, nur so stark ist wie das schwächste Glied im Team.
Ich finde voll. Und bei mir war es so, als ich die Freundin gefragt habe, weil die ist bisher davor immer nur. Ich glaube, sie ist einmal was schon mal im Team gefahren, was nicht so gut funktioniert hat und sonst halt nur alleine. Und ihre erste Reaktion wäre, sie hat Angst um die Freundschaft, wenn wir es zusammen machen. Weil es war nicht da, ich glaube, wir waren 6,5 Tage unterwegs. Und weil die halt auch gewusst hat, wie unterschiedlich das ist, also oder wie eher gleich man sein muss oder wie unterschiedlich es ist, wenn man solo oder als Pair fährt. Und es gibt auch diesen Spruch, ich kann ihn, glaube ich, jetzt nur falsch sagen, irgendwie go fast, go alone, go far, go together. Und ich glaube, das stimmt schon, dass man halt zu zweit dieses lange Strecken, wenn man halt gut abgestimmt ist, halt schon viel weiter kommen kann, aber man ist nicht so schnell. Und bei uns war es also wir wussten ja nicht, wie es werden wird, aber wir haben zum Beispiel vom Schlafrhythmus voll gut zusammengepasst, weil ich finde, das ist ja eben, manche können gut mit Powernaps, ich kann das gar nicht und wir haben immer 4 Stunden geschlafen und es hat für beide halt super gut gepasst. Wir waren ungefähr gleich schnell beim Sachenpacken, was halt auch super nervig ist, weil du willst ja immer so schnell wie möglich weiter. Oder in Supermärkten, jeder wusste, was der andere essen will, einer war drin, einer hat draußen Sachen gemacht und wir haben uns da immer abgewechselt und vom Rhythmus passt, aber es sind viele Kleinigkeiten, die zusammenpassen müssen, damit man eine gute Zeit hat. Und wir haben auch, das war ganz lustig, die ersten 2 Tage, glaube ich, haben wir auch kaum miteinander geredet, weil jeder war halt so in seinem Ding und dann ist einmal der schneller gefahren, dann ist einmal der schneller gefahren, aber man muss halt so einen gemeinsamen Rhythmus finden. Und bei uns war es aber dann so, dass wir insgesamt, ich glaube, wir waren 13. und 14. gesamt im Ziel, weil wir super, wir waren nicht schnell, aber wir waren super effizient und da waren andere Paar an Männern, die waren körperlich viel fitter, aber die haben halt überhaupt nicht harmoniert und überhaupt nicht zusammen. Sie haben ewig viele Pausen gemacht, ständig stehen geblieben. Die haben uns jeden Tag überholt, mega schnell und dann sind sie wieder irgendwo gehockt oder haben ewig geschlafen, weil halt einer länger schlafen wollte. Und da muss man, glaube ich, schon gut abgestimmt sein, dass es funktioniert. Aber ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht und es hat voll gut funktioniert eben.
Also ich sehe es auch so, also dass beides Vorteile hat. Der Partner kann dich vielleicht dann auch wieder aus dem Tief ziehen oder du ihn. Und vieles, ja, kann effizienter sein vom Supermarkt. Der eine passt auf die Räder auf, der andere holt eben die Klamotten. Es wird passieren, dass du dich anschweigst. Du kannst halt nicht, tagelang den Entertainer machen. Das funktioniert nicht. Und du musst ja halt darüber bewusst sein, dass jeder auch mal seinen Raum für sich braucht. Der eine, der hat vielleicht gerade ein totales Hoch und alles ist easy. Und der andere hängt total in der Seile. Und das musst du als Paar schon verkraften können, die Situation, wenn der andere hinten anhängt und der Schwächere in dem Moment gerade den vorne so locker flockig durch die Gegend fahren sieht. Und es gehört auch irgendwo dazu, dass man mal sagt, fahr ruhig mal hier einen Kilometer vor. Ich mache mir jetzt mal Ohrstöpsel rein, ein bisschen mal abschalten, Podcast, ein bisschen Musik auf Ohren. Das muss ein Paar aushalten können. Über solche Situationen muss man sich vorher im Klaren sein, dass man immer Kompromisse eingehen muss. Immer. Und also ich bin mit einer Freundin zusammen Ultracycling gefahren, auch in Norwegen. Das war auch so ein Ding beim Bright Midnight. Ich bin da krank geworden nach 600 Kilometern. Also das Leistungslevel war dann völlig heruntergerockt und bin dann auch ausgeschieden, weil es nicht mehr ging. Das war grenzwertig, die Situation. Ich wollte auch am Ende gar nichts mehr damit zu tun haben mit dem Event. Also ich war mental völlig durch den Wind, weil ich habe mich nicht mehr dazugehörig gefühlt. War am Ende aber alles gut. Aber die andere Sache ist, also dieses Gravelbirds, was ich dieses Jahr fahre ich bewusst auch mal alleine, um keinerlei Kompromisse machen zu müssen. Also es ist halt nicht negativ gegenüber meinem Partner und Partnerin, mit der ich vorher gefahren bin. Aber einfach mal so für mich dieses Erlebnis wieder zu haben. Es ist nicht das erste Mal, dass ich alleine fahre, aber keine Kompromisse mal eingehen zu müssen. Ich kann dann anhalten, wann ich anhalten möchte, wann ich eine Pause brauche. Im Supermarkt reingehen, wenn ich es für nötig halte. Und aber das ist halt auch die Sache, so durch die Nacht fahren alleine ist halt auch nicht jedermanns Sache. Muss man sich auch dran gewöhnen. Und daher der Tipp, so langsam mal anfangen mit solchen Geschichten, das ist sehr, sehr wertvoll. Und aber du musst halt keine Kompromisse eingehen, wenn du alleine fährst. Und da freue ich mich dieses Jahr drauf. Wie gesagt, ohne disrespektierlich zu sein. Mhm. Also ich kann beide Seiten verstehen. Das hat Vor- und Nachteile, definitiv.
Ja, und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, wenn du halt schon 400-500 Kilometer auf der Uhr hast, normal unter Freunden, wenn es jetzt irgendwie darum geht, gehen wir da ins Kino oder gehen wir dort essen, findest du ja immer einen Kompromiss. Aber unter der Belastung und dem Schlafmangel und dem selber gerade körperlich und geistig komplett am Limit zu laufen, da wird man ja manchmal doch vielleicht ein bisschen, reagiert man ein bisschen anders, ist vielleicht auch selber nicht der Entspannteste. Und ich glaube, das einfach zu verstehen, dass dann, ja, das vermeintlich böse Wort, was man vielleicht dem anderen mal zugeworfen hat oder was man zugeworfen bekommen hat, dass man es gar nicht persönlich nehmen darf, sondern dass es einfach der Situation geschuldet ist. Also ich glaube, da muss man sein, so gut man das kann, und ich habe jetzt gut reden, weil ich habe es noch nicht gehabt, die Situation, aber man muss dann sein Ego vielleicht auch ein Stück weit und seinen Stolz zurückstellen. Ich weiß noch, wie wir damals, als wir noch so, ich glaube, 17 Kilometer hatten, hat unser Radcomputer gesagt, habe ich so zu meinem Kumpel gemeint, geil, guck mal, da sind wir in 40 Minuten, sind wir da. Und dann guckt er mich an und meinte, boah, 40 Minuten, lass mich in Ruhe, das ist noch so viel. Also er hat das dann in Prozent umgerechnet und gesagt, das sind nur noch 3% Strecke. Dann habe ich gesagt, oh, das ist ja richtig viel. 40 Minuten ist doch nichts. Und es war jetzt kein Streit oder so, aber da haben wir schon gemerkt, okay, jeder sieht die Situation jetzt anders, und vielleicht ist es dann manchmal auch gut, den Gedanken einfach für sich zu behalten und nicht für den anderen zu teilen.
Ich finde es auch mit Tiefs also so, wenn man es nicht ausspricht. Sorry.
Erzähl ruhig.
Ich würde sagen, dass man, wenn man tief hat und es nicht laut aussprechen kann, weil halt niemand da ist, das hilft manchmal, dass es nicht so ein krasses Tief wird. Weil manchmal, ich habe das Gefühl, wenn man dann drüber redet und jammern kann, dann jammert man halt extra viel. Und das hilft mir. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe alleine da weniger ein Problem, wieder rauszukommen, wie wenn ich mit jemandem fahre und dann halt die ganze Zeit rumjammern kann. Oder ich habe beim TCR viel telefonieren können, weil man ja nur auf der Straße ist. Und da habe ich immer versucht, das aber nicht zu machen, wenn es mir gerade schlecht geht, weil dann habe ich halt irgendwie diesen Raum für diese Negativität und das hilft nicht. Und das finde ich alleine irgendwie cool, dass man da das mit sich selber ausmacht.
Das ist ja eigentlich schon so, ja, würde ich sagen, fast Richtung Ende beim Thema mentale Aspekte. Ich glaube, als Radfahrer muss man manchmal auch ein bisschen ein eigenwilliger Kopf sein, wenn man im Radsport gut sein will. Also man erlebt ja oft, dass Leute so ein bisschen speziell im Charakter sind und vielleicht ein bisschen eigenbrötlerisch. Und dass der Radsport so Leute, weil er eben so ausdauernd und so fordernd ist, so eine Menschen manchmal auch ein bisschen anzieht. Ich könnte mir vorstellen, dass es beim Ultracycling noch viel stärker ist, dass man so ein bisschen so, ich will nicht sagen Querdenker sein muss, aber ist sowieso ein blödes Wort geworden seit Corona. Aber dass man manchmal vielleicht auch da oben ein bisschen anders ticken muss als andere, damit man sowas gut bewältigen kann, so eine Strecken. Würdet ihr mir da zustimmen?
Also man muss schon ein Stück weit verrückt sein.
Das hast du viel gesagt.
Vermutlich.
Wie macht ihr das, wenn ihr, und du hast mir zum Beispiel mal erzählt, du hast bei dir auf dem Radcomputer nicht die absolvierte Distanz zu stehen, sondern die Distanz, die noch ansteht. Warum, was macht das mental mit dir, wenn du da nicht siehst, ah geil, schon 100 Kilometer geschafft, sondern oh, noch 600, nur noch 600 Kilometer zu fahren? Das ist ja auch so eine Form des, wie man sich die Dinge irgendwie schönredet.
Also für mich ist das halt einfach so ein psychologischer Trick. Die Zahlen laufen runter. Ich muss immer weniger fahren. Das ist ja das, was du siehst. Oh, ich muss gar nicht mehr so viel fahren, immer weniger. Jeden Kilometer, der da runtergeht, ist einer weniger. Und dann hast du am Ende da nur noch, sag ich mal, 99 Kilometer stehen, ist nur noch zweistellig und denkst, 99? Pff, das ist ja nichts. Da bin ich ja gleich da. Für manche sind 100 Kilometer eine Weltreise, gar keine Frage. Aber für Leute, die halt so auf Langstrecken fahren, also ich habe mir den Trick irgendwo mal abgelesen und dann für mich benutzt und also für mich funktioniert's.
Also als du mir das mal erzählt hast, habe ich gedacht, das ist doch total bescheuert. Aber je länger ich drüber nachdenke, das ist doch...
ist nur fürs Köpfchen. Mhm. Das ist genau in diesen Leidensphasen, wenn gerade ein absolutes Tief hast und hast eigentlich keine Lust mehr und dann siehst du einfach nur noch, boah, so viel muss ich noch. Oder du siehst, ist gar nicht mehr so viel. Ich habe schon so und so viel weg. Mhm. Also da ist diese kleinen Tricks. Ich denke mal, jeder wird da so sein eigenes Mittelchen haben. Also mir hilft's einfach vom Kopf her.
Hast du bestimmte Tricks, Sophie, wie du dir die Dinge schön redest oder irgendwie machbarer erscheinen lässt?
Ich schaue gar nicht. Ich drücke es immer weg und versuche zu vermeiden, dass ich nachschaue, wie viele Kilometer ich schon habe oder noch habe für den Tag, dass ich halt eben, weil ich finde es oft frustrierend, dass man, wenn man eben erst 50 Kilometer hat oder sowas, das hilft mir brutal. Und ich weiß nicht warum, aber ich war eine Zeit lang viel in Bozen und da bin ich immer in Mendelpass gefahren. Und das sind ja so um die 800 Höhenmeter und ich rechne immer in Mendelpässen. Also wenn ich so weiß, ich habe noch 2000 Höhenmeter, dann sind es, und ich wusste, ich bin den ganz oft vor da, also in der Früh so gefahren. Ich wusste, den schaffe ich immer. Und dann rechne ich mir halt immer so um, okay, jetzt noch 1,5 Mal darauf. Und irgendwie so, also ich glaube, man rechnet immer im Kopf und man hat so seine Strecken oder ich denke mir, 100 Kilometer bin ich schon so oft gefahren, das ist wie so eine lange Abendrunde selbst mal, das schaffe ich immer. Und oder zum Beispiel, ich fand den Spruch, den du vorher gesagt hast mit dem Tief, dass es dann nur noch bergauf gehen kann, voll gut. Weil bei mir ist es immer das Ende vom Tag. Ich habe eigentlich immer drin geschlafen, oder mache ich meistens, und buche mir dann halt irgendwann ein Hotel. Und ich versuche schon, das immer so weit zu buchen, dass es irgendwie eine Challenge wird, da noch hinzukommen, weil jeder Kilometer, den man mehr fährt, hilft ja. Aber ich wusste jeden Tag, das Ende wird das Härteste, egal ob das sind immer nur noch 50 Kilometer und es ist einfach nur der Kopf, wo man sich so denkt, boah, jetzt fast geschafft, aber die 50 Kilometer fühlen sich an wie 5000. Und wenn man das aber irgendwann weiß, dann kann man sich halt selber austricksen oder man weiß halt, das sind tief und man weiß, da kommt man wieder raus und man freut sich auf die Dusche dann. Und solche Sachen helfen halt voll, dass man sich immer wieder austrickst. Also ich glaube auch, das stimmt, was du gesagt hast, dass man irgendwie ein bisschen Knacks haben muss, um sowas zu machen oder halt irgendwie, ja.
Nee. Ich habe tatsächlich auch so zumindest bei Langstrecken, so zwei Tricks. Das eine ist, oder eigentlich nicht mal unbedingt bei Langstrecken, aber so der Halbzeitpunkt ist bei mir immer ganz, ganz wichtig. Ob das jetzt ein 20-Minuten FDP-Test ist, wo man so körperlich für 20 Minuten am Limit fährt, ist immer so 10 Minuten so ein ganz wichtiger Punkt, weil danach wird es ja weniger. Also das ist so ein bisschen, was du gesagt hast, Tom. Weil vorher baut man irgendwie Zeit auf und irgendwie danach baut man Zeit ab. Macht mathematisch keinen Sinn, weil jede Sekunde vergeht ja gleich schnell. Aber das ist bei mir immer so ein ganz wichtiger Punkt. Und tatsächlich bei der Frankfurt-Berlin-Tour hatte ich, als noch so 135 Kilometer waren, also als wir die 400-Kilometer-Marke ungefähr geknackt hatten, da habe ich so gedacht, okay, 135, das ist jetzt so eine Sonntags-Grundlagen-Ausdauer, 4,5-5-Stunden-Fahrt, die hast du schon so oft gemacht und teilweise auch in der Uni, wenn du den Abend vorher feiern warst und total zerstört warst, also das schaffst du jetzt. Also wenn auf einmal diese Distanz irgendwie machbar erscheint und nicht mehr so dieses, so noch 300 Kilometer, oh Gott, das ist ja schon bei mir jetzt in meinem Fall fast eine Rekordfahrt für sich, 300 Kilometer. Das ist bei mir immer so ganz, ganz, ich muss irgendwie immer so auch rechnen, was steht eigentlich noch vor mir. Und deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich das vorher, wenn ich meine Nachtfahrt mache, mal ausprobiere, dass ich mir das Datenfeld von der Distanz auf die Restdistanz umstelle und nicht auf die absolvierte Distanz. Dass ich das zumindest mal ausprobiert habe. Und wenn ich merke, nee, das taugt mir gar nicht, dann kann ich es ja wieder zurücktauschen.
Ja, aber so hat jeder seine eigenen Tricks, ne? Mhm. Der eine splittet sich vielleicht auch den Trick in mehrere kleine, weil wenn du halt so, weiß ich nicht, sag jetzt mal, so 75 Kilometer Tracks nur hast, die dann hintereinander, ja, das ist 75 Kilometer. Mhm. Die fährst du, ja, unser Eins halt dann doch ein bisschen schneller als andere. Und das sind halt so kleine Tricks. Und ich glaube, das ist unheimlich hilfreich, wenn man sich halt auch mit Möglichkeiten dazu im Vorfeld beschäftigt. Also ich finde es wichtig, ja.
Ja, deswegen muss man halt vorher einmal lange Sachen fahren. Und ich finde, das ist das, was man im Kopf dann den Kopf trainieren kann, wenn man halt weiß, wie man reagiert. Und für mich ist es auch immer wichtig, dass ich greifbare Ziele habe. Weil wenn ich mir am Start denke, ich fahre jetzt 5000 Kilometer, ja, unmöglich, aber dann weiß ich halt, ich will dahin und dann hat man immer so kleine Zwischenziele und das hilft, finde ich, enorm.
Mhm. Ja. Ich habe das ja damals beim Ötztaler gemacht, da sind wir ja mit unserem Kollegen Moritz und damals noch Kollegen Holi zusammengefahren und dann sind wir ins Kühtal rein und dann habe ich die beiden überholt und bin halt dann mit meinem Tempo losgefahren und habe zu den beiden gesagt, ey Jungs, das sind nur noch 200 Kilometer. Und als wir dann abends wieder in der Ferienwohnung alle waren, kamen sie zu mir, du Arsch, was soll das denn? Ich dachte so, ach komm, ich necke euch mal ein bisschen, aber ja, die dachten auch, ja, schönen Dank.
Vor allem viele Höhenmeter, die da nur kommen.
Ja, da waren noch keine Höhenmeter gemacht und dann kommt, ey, sind nur noch 200. Ja. Aber tatsächlich hat mir so ein Spruch auch bei Frankfurt-Berlin geholfen. Wir hatten ja noch eine dritte Person, die hat uns zumindest die ersten 175 Kilometer begleitet. Und ich hatte ja nach 130, 140 Kilometern hatte ich ja schon die erste Krise. Aber auch eher im Kopf, weil ich so dachte, oh, jetzt noch 400 Kilometer. Oh, war für mich einfach nicht vorstellbar. Und er meinte dann zu mir im Spaß so, was hast du denn? Es sind doch bloß noch 400. Und das hat mich aber die nächsten 250 Kilometer irgendwie so durchgetragen, weil ich mir immer gesagt habe, na, was hast du denn? Sind doch bloß noch 350. Was hast du denn? Sind doch bloß noch 300.
Ich finde es also, ganz schrecklich.
Diese negativen Gedanken kann man manchmal dann auch so ein bisschen mit schwarzem Humor irgendwie für sich nutzen.
Naja, also es gibt wirklich die skurrilsten Situationen. Und wenn ich dieses Jahr an das Asa Epic denke, wo ich einen Tag eigentlich völlig geschrottet war, ich meine Pause nicht bekommen habe mit meinem Kumpel, mit dem ich gefahren bin, mit meinem besten Bike Buddy. Und ich dann irgendwann sagte, ich brauche jetzt eine Pause. Danach setze ich mich in eine Schutzhütte und mache so ein 20-Minuten Powernap. Und er war eigentlich gefühlt so ein bisschen genervt. Also das war so ein bisschen so eine kritische Situation. Und der hat nur den Kopf geschüttelt, als ich mich da einfach hingesetzt habe. Ich habe den Schlafsack genommen, weil war noch hell. Einfach über mir gelegt, damit ich einigermaßen warm bleibe, Ohrstöpsel rein, Wecker gestellt, 20 Minuten. Der hat gedacht, der tickt jetzt völlig aus. Und dann ging der Wecker, Schlafsack wieder eingepackt, los. Und dann guckt er mich an, was ist mit dir passiert? Ich war völlig wie ausgewechselt.
100 Watt mehr.
So ungefähr. Wir sind die komplette Nacht durchgeballert, wie die Bekloppten. Der hat mich immer wieder nur angeguckt, der ist nicht normal, der ist nicht normal. Und das Lustige dabei war, wir haben gesehen, als wir so auch mal auf unsere Platzierung geguckt haben, wir sind an zweiter Stelle und vor uns fährt halt auch noch ein paar, die kriegen wir. Und dann haben wir uns so durch die Nacht gezogen, wie wir, wenn wir die noch erwischen, an denen vorbeifahren. Wir haben dermaßen Spaß gehabt und war also eine völlig abgefahrene Situation, weil ich halt einfach, ich war tot. Also mir ging es so dreckig bis zu diesem Powernap. Und wir sind dann tatsächlich irgendwann an denen vorbei. Die haben uns erst ausgemalt so, ja, winke, winke. Und haben wir natürlich nicht gemacht. Also wir sind ja nicht so unsportlich. Aber wir haben dann gegrüßt und sind dann halt einmal vorbeigeballert. Und und am Ende haben wir tatsächlich noch gewonnen als Paar. Und es war eine epische Nacht. Und so kann es halt gehen, wie man sich da wieder rauszieht gegenseitig. Und was halt auch, also du siehst in diesem kleinen Erlebnis, was viel ausmacht oder was Kleinigkeiten ausmachen. So ausgesprochen. Powernap gemacht, vorher noch schnell eine Pizza reingepfiffen und dann gegenseitig so ein bisschen gepusht. Und wir hatten halt immer dieses, ja, die kriegen wir noch, die kriegen wir noch. Und wie kriegen wir sie? Und das hat uns so durch die Nacht gezogen. Und Kleinigkeiten können so viel bewirken in dem Moment und also völlig irre.
Ich glaube, ich wäre so ein Arschloch. Ich hätte dem anderen Team zugerufen, könnt ihr nicht mehr oder wollt ihr nicht mehr?
Ah nee, also so unsportlich sind wir nicht.
Ich finde, das ist auch eines der schönen Sachen am Ultracycling, dass so man erstens braucht man so wenig, um irgendwie halt ja voranzukommen, aber auf welche Kleinigkeiten man achtet und welche Kleinigkeiten einen Riesenunterschied machen. Also das finde ich ist mega krass und das ist super schön, was man halt irgendwie, oder ich versuche es immer, nach dem Rennen auch mit in den Alltag zu nehmen, dass man mal wieder auf die kleinen Dinge achtet und halt dann so eine Freude an kleinen Dingen hat. Das ist voll gut.
Mhm. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, was du gerade gebracht hast, weil ich hoffe, wir haben den Hörerinnen und Hörern das Thema Ultracycling ein bisschen näher gebracht, vielleicht auch die Faszination daran deutlich gemacht. Was, glaube ich, hängen geblieben ist, ist, man muss es einfach ausprobieren und man muss sich da einfach rantasten. Und das geht vielleicht mit dem ersten 100er los oder vielleicht mit dem ersten 200er, vielleicht auch mit der ersten Nachtfahrt. Ich glaube aber auch, der ein oder andere alte Hase, der zugehört hat, hat vielleicht auch eine Meinung dazu oder hat vielleicht noch Tipps oder sieht vielleicht Dinge komplett anders, als wir das tun. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast@roadbike.de. Und wie gesagt, ich habe nächstes Jahr vor, mein erstes Ultracycling-Event zu fahren. Wir werden dann im Nachgang sicherlich auch nochmal einen Podcast machen, wo ich berichten werde oder wo wir als Team dann auch berichten werden. Wie ist es uns eigentlich ergangen und war das eine gute Idee? Und werden wir das Thema Ultracycling weiterverfolgen oder sagen wir, einmal und nie wieder? Da bleibt mir sonst nur noch zu sagen, danke an Sophie und danke an Tom für eure Einblicke, für eure Tipps. Also ich habe für mich mehr als nur die eine oder andere Sache mitgenommen und bin jetzt motiviert, mich für nächstes Jahr vorzubereiten. Wie gesagt, Peaks and Plains 2026 im Harz. Wie es mir da ergehen wird, ich freue mich schon drauf, aber ich will es mir auch nicht ausmalen, weil wie ich es ja eingangs schon gesagt hatte, man weiß eigentlich, die Zerstörung wird kommen. Aber man will es ja auch ein Stück weit.
Glaub mir, es macht ein Stück süchtig.
Oh ja, das stimmt. Ja. Bin gespannt, was du dann erzählst.
Ja,
da bin ich auch gespannt, was ich da erzählen werde. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da mit einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Bis bald. Ciao, ciao.
Tschö.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.